Love Parade Duisburg, 24. Juli 2010.
In der Strafsache gegen und andere bitte eintreten.
Der Podcast zum Prozess.
Ein Denkprozess zum Prozess von
Doro Blume-Müller und
Lothar Evers.
Heute mit dem Entscheidungstrio sozusagen. Wir schlampen einen der Zeugen. Wir haben jedenfalls jetzt alle sieben ehemaligen Angeklagten gehört und sechs vom Bauamt der Stadt Duisburg.
Den siebten haben wir auch schon gehört, aber ist schon länger her.
Richtig. Also können wir uns jetzt mal darauf kaprizieren, was wir denn von den letzten sozusagen gehört haben.
Ja, im Kern haben wir, glaube ich, gelernt, warum das Bauamt nicht die Love Parade verhindert hat. Weil es erstens die Gefahr nicht wirklich gesehen hat. Da sind sie, glaube ich, ein schöner Antrag mit allen anderen auch. Keiner hat sich das vorstellen können, dass sowas passiert. Und zu einem Überfluss hatten sie noch ein deutliches Regelwerk, nämlich die Sonderbauverordnung Nordrhein-Westfalen. Und alles, was da irgendwie nicht drinsteht, da endet quasi die mentale Befassung mit einer Materie. Endet ungefähr da, wo ich einen Paragraph finde, wo ich was machen könnte. Und wenn ich nichts machen kann, ja, heute erfahren wir gar nicht mehr, ob irgendeiner Bedenken hatte. Aber wenn wir es richtig sehen, hatte keiner Bedenken und fühlte sich auch nicht bemüßigt, mit irgendjemand anders zu reden, dass das eine Katastrophe geben könnte. Nicht nur kann ich die nicht verhindern, ich kenne auch keinen, mit dem ich mal reden könnte, dass ich die verhindern kann. Das ist einfach das Gesamtnarrativ aller Beteiligten, die alle ja seit 25 Jahren auf einem Flur im Bauamt sitzen, miteinander, und jede einzelne Großveranstaltung in Duisburg vor der Love Parade, während der Love Parade und nach der Love Parade verantwortet haben. Und ein bisschen fragt man sich, warum eigentlich nicht mehr passiert, wenn Sicherheit im Bauamt, heute kann man sagen, naja, vielleicht macht es heute die Polizei anders oder das Ordnungsamt ist sensibler, aber das Bauamt verhindert die Katastrophen nicht. Da können wir schon mal ziemlich sicher sein.
Da hört unser Denken dann auf, hat der Zeuge gestern gesagt, genau. Unser letzter Zeuge. Der wirkte so ein bisschen resigniert auch auf mich. Ne? Ich hatte, also das habe ich ja auch im Blog geschrieben, dass ich hatte nicht den Eindruck, dass der mauert. Aber es war dann schon so ein bisschen so, naja.
Der gestrige Zeuge hatte zwei Tage vorher seinen 65. Geburtstag gehabt, vor seinem Auftritt. Also ist ein halbes Jahr jünger als ich. Und steht irgendwie, wie immer es jetzt im Moment mit den 65-Jährigen ist, so 2, 3, 4 Monate vor seiner Berentung. Und ein bisschen, ja, klang der auch resigniert, aber wir warten natürlich immer auf den ersten Zeugen, der jetzt sagen würde, im Übergang in die Rente, ich hätte so gerne mehr gemacht in meiner Rolle. Und ich leide seit Jahrhunderten darüber, dass in der Sonderbauverordnung nicht steht, dass... Und jetzt, wo ich in Rente gehe, fordere ich das Bauministerium dringend auf, folgende Paragraphen in der Sonderbauverordnung zu verschärfen, damit ich mehr tun könnte. Mir waren die Hände gebunden. Also da werden wir ja alle gierig drauf, auf den ersten, der müsste ja gar nicht aus Duisburg kommen, sondern von irgendwo anders, der sagt, na also, wenn man eine riesen Sonderbauverordnung, das Ding ist immerhin fast 50 Seiten. Und wenn ich auf einem x-beliebigen ehemaligen Mondlandschaftsgelände mitten in Duisburg 250.000 Leute versammeln kann und dann fährt da noch ein Laster oder 15 Laster quer durch und alles ist eingezäunt und links ist eine Autobahn und rechts fährt die Bundesbahn und nichts ist geregelt. Also man hat einfach den, also schon mal gar nicht, wie man reinkommt. Das haben uns ja alle mehrfach erzählt. Es ist alles prima geregelt, wenn irgendwas explodiert oder brennt.
Aber nicht,
dass man irgendwie noch rauskommt und irgendwie da reinkommen, erledigt sich von selber. Naja, vielleicht auf so einem Gelände mit so einer Rampe erledigt sich das nicht von selber. Und wenn dann noch die LKWs, die reinströmenden Zuschauer, ja, muss man wenigstens einen Zebrastreifen einrichten oder sonst irgendwas. Also man mag sich gar nicht vorstellen, dass bei Leuten, die ja selber der letzte jetzt hier war Architekt. Ja, wir haben es mit fundweise Bauingenieuren zu tun. Man mag sich gar nicht vorstellen, dass die Vorstellungsgabe von Gefahr bei diesen Experten
ich glaube,
so es ist, unterbelichtet ist, aber so war sie. Also man muss ihnen das ja auch einfach glauben.
Ich komme immer wieder an den Punkt. Es haben alle nur auf ihren eigenen Bereich geguckt und nicht darüber hinaus und nur das gemacht, was sie machen mussten. Statt zu sagen, ich meine, es gab ja eine Bemühung sozusagen, das haben wir auch gestern noch wieder gehört, bei dieser legendären Besprechung am 15.07., dass das Bauamt angemerkt hat, von wegen, was der mit dem Tunnel sei und dass man darauf hingewiesen hat, dass der Gutachter, also Herr Schreckenberg, nochmal darauf hingewiesen hat, dass man sich das nochmal genauer angucken sollte und dann quasi komplett abgebügelt wurde von dem Feuerwehrvertreter. Also sie haben ja zumindest offensichtlich darauf hingewiesen, aber sie haben sich halt auch ins Boxhorn jagen lassen. Ne? Das ist so, wo ich dann auch denke, Entschuldigung, wenn da, ich sehe da Menschenleben in Gefahr, beziehungsweise ich sehe da wirklich ein Problem. Und wenn das dann einfach so abgebügelt wird, da wäre ich wäre auf die Barrikaden gegangen, glaube ich. Aber das ist natürlich auch eine Frage, inwieweit man in so einer Hierarchie ist.
Wir den Mut gehabt hätten, auf die Barrikaden zu gehen. Hier ist eindeutig, ich glaube auch, also das kann man ja Ihnen glaubwürdig abnehmen. Jetzt gestern unser Zeuge, Sachbearbeiter bei der Entscheidung, kurz vor der Rente stehend, seit 20, 25 Jahren mit solchen Sonderbauten befasst, sitzt an dem Tag vor seinem Fernseher und sagt, keiner von Ihnen hätte das jemals erlebt, dass irgendwas, woran man irgendwie fachlich beteiligt sei, in so einer Katastrophe endet. Und es wäre für sein Leben ein echter Einschnitt gewesen. So, und jetzt würde man so langsam, bei der Bundeswehr heißt das der Staatsbürger in Uniform, ja, der Staatsbürger im Bauamtsgewand, würde man jetzt gerne mal sehen. Der sagt, übrigens, ich kann Ihnen jetzt mal erzählen, was ich gebraucht hätte, um die Katastrophe zu verhindern. Das finde ich den Punkt. Da ist, also das ist eben durch auch das frühe, in Anführungszeichen, Gutachten der Stadt Duisburg, wir haben alles richtig gemacht. Ja, soll jetzt irgendein Sachbearbeiter aus dem Bauamt gegen eine dicke Rechtsanwaltskanzlei und gegen den Rechtsdezernent und gegen ein Gutachten auftreten und sagen, stimmt alles nicht, was die Stadt Duisburg hier ermittelt hat? Nö, da so, die sitzen da jetzt seit bald zehn Jahren nach der Katastrophe, 9,5 sitzen die auf dem gleichen Flur, machen das Gleiche wie vorher. Und das unterscheidet sich ja übrigens nicht von den Leuten bei Lopavent, also unseren noch Angeklagten, und verstehen gar nicht, wie das passieren könnte. Allenfalls hat die Polizei irgendwas falsch gemacht, die falsche Kette am falschen Ort. Aber ansonsten haben sie alle gedacht, kein Stau im Tunnel und jetzt sozusagen das, was passiert ist, nicht passieren darf, weil sie vorher irgendwie es schaffen, diese 250.000 Leute, die sich da durch die Stadt wälzen, irgendwie aufzuhalten. Die kann man überhaupt nicht aufhalten. Wenn ich einmal 250.000 Leute, egal wohin, locke,
die auch dahin wollen.
Ja, und das ist jetzt nicht gerade so eine Boulevard in einer echten Metropole wie Straße des 17. Juni oder Maximilianstraße, so vierspurig oder sowas. Ja, dann wird es an einem bestimmten Punkt eng, dann wird es drängelig und jetzt habe ich überall Kameras, ja, ich habe jetzt 15 Kameras irgendwie, um auch zu zoomen und was ist jetzt hier los und was ist da los. Aber was ich leider nicht habe, ist eine Möglichkeit, mit den Leuten zu reden. Hallo, bleiben Sie bitte von da weg. Oder,
ja, die Lautsprechergeschichte, die hatten wir ja schon mal so näher beleuchtet. Auch schon den Lautsprecher beleuchtet. Aber ja, es ist, also für mich ist bei all diesen Bauamtszeugen, ehemaligen Angeklagten, immer wieder wirklich, es kommt immer wieder auf den Punkt. Es gab ein paar zaghafte Versuche, die sind dann abgebügelt worden und dann habe ich das Handtuch geworfen. Und dann so das war ja schon fast naiv irgendwie. Warum hat das keiner mehr kontrolliert? Ja, wir konnten ja davon ausgehen, die hatten ja jetzt dann alle unsere Forderungen erfüllt. Hallo, die haben sich vorher die ganze Zeit gesperrt. Monatelang. Ja. Haben die gemauert und sich gesperrt. Mhm. Und dann plötzlich sind das vertrauenswürdige Vertragspartner?
Jedenfalls sind es Partner außerhalb meines Zuständigkeitsbereiches. Ich bin das Bauamt und ich gucke sozusagen, noch sind die Pläne in Ordnung, gibt es ein Brandschutzgutachten, gibt es ein Sicherheitskonzept. Aber zum Beispiel in dem Brandschutzgutachten steht, dass es irgendwo einen Raum geben soll, wo die Polizei mit einer Vorrangschaltung diese ganzen wumsigen Lautsprecher übertönen könnte. Und natürlich, wenn ich so dicht auf dem Gelände laufe, ja, glaube ich, muss ich wissen, den Raum gibt es gar nicht. Der ist gar nicht vorhanden. Also wir haben ja dann die Geschichte, dass auf einmal zwei Polizeibeamte an einer völlig falschen Adresse landen. Das steht uns ja noch bevor. Aber ich kann doch nicht sagen, ich hätte jetzt gerne ein 60 Seiten Brandschutzkonzept. Ja, das habe ich auch gelesen, aber nein, das ist dann eine Betriebsvorschrift und ich bin das Bauamt. Ich bin für den laufenden Betrieb vom Stadion nicht zuständig. Aber ich glaube nicht, dass mir das im Stadion passieren würde, dass auf einmal da der Ort für das Mikrofon für die Durchsagen nicht da ist. Und es passiert mir auf so einem Bahnhof, wo ich sage, Hauptsache es ist ein Konzept da. Also so ist einfach mal ein Eindruck. Hier ein Konzept, das Gleiche gilt für die Entfluchtungsanalyse. Ich kann die Breite der Notausgänge und Rettungswege nicht nachweisen. Was mache ich jetzt? Ich beauftrage einen Ingenieur.
Der sagt, das geht trotzdem.
Der Ingenieur lässt da irgendwelche Männlein, die wie Mensch ärgere dich Figuren aussehen, auf seinem Computer rumwuseln. Und irgendwie nach 4 Stunden oder 3 sind die da raus. Warum jetzt ausgerechnet, wurde heute auch gefragt, wer hat sich denn eigentlich die Szenarien für den Ingenieur ausgedacht? Also das findet ja alles nicht unten auf der Rampe statt. Unsere Toten werden zerquetscht unten auf der Rampe. Und das ist einfach ein Ort in Zuständigkeit des Bauamtes, weil sobald ich vom Bürgersteig runter bin, fängt die Zuständigkeit an. Und es ist ziemlich simpel, die kommen da nicht raus. Erdrückt werde ich nur sozusagen, wenn der Ausgang Schweine zu ist oder er ist erst gar nicht da.
Ja.
Jetzt sind die alle Zeugen. Ihnen ist letztendlich ja bestätigt worden im März, also allenfalls haben sie eine geringe Schuld, deswegen stellen wir das ein. Und vielleicht ist es einfach bekloppt zu meinen, jetzt würden wir da noch irgendeinen selbstkritischen Ton hören und sei es gegen die Sonderbauverordnung, die man gerne verschärft hätte, erleichtert oder was auch immer.
Also was mich wirklich tatsächlich total irritiert, wie kann ich denn als Kontrollinstanz einen Ausgang genehmigen oder einen Eingang genehmigen, wo es keinen Fluchtweg gibt? Also ne, mein Ex-Freund ist in der Kinobranche, versucht da mal vor einem Notausgang einen Aufsteller, einen Pappaufsteller, der sich so zur Seite räumen lässt, aufzustellen. Du kommst in Teufels Küche, wenn das Bauamt das mitkriegt, so ungefähr. Ja? Also Notausgänge sind freizuhalten, dafür muss es Notausgänge aber erstmal geben. Ja. Und das wäre nirgends durchgegangen zu sagen, okay, das ist ja auch eine Strecke, das ist ja jetzt nicht, das sind ja jetzt keine 2 Meter. Sondern das sind ja 20 Meter.
Ja, und ehrlich gesagt sollte ich auch, wenn ich in das Kino reingehe, nicht unbedingt die Treppe runterfallen, von der Wand laufen oder sonst was.
Ja.
Das Ding muss eigentlich betriebssicher sein. Klar, das ist ja einzusehen. Während des Betriebes von dem Kino ist der Kinobetreiber dafür verantwortlich, ist die Loperwand verantwortlich. Also da gibt es ja weitere Dinge, nämlich dass unten mitten auf der Rampe nicht nur rechts und links kein Notausgang ist, sondern auf einmal stehen, ja, und dann stehen Zäune quer und die Zäune, ja, wir haben immer gedacht, die räumen die Zäune noch ab. Ja, aber nachgucken muss ich nicht. Ja. Also das ist alles eine, seit März wissen wir, strafrechtlich nicht relevante Gesamtschlamperei in den einzelnen Ämtern, in der Kooperation dieser Ämter und zwischen den Ämtern und dem Veranstalter und beim Veranstalter nochmal selber. Und Ja, von mir aus ist es strafrechtlich nicht relevant, aber dass da alles bestens geregelt ist in dieser Sonderbauverordnung, wenn sowas passiert, kann auch nicht sein.
Nee.
So. Und da muss man jetzt einfach nochmal gucken. Also wir wissen ja auch von einigen Dingern, dass die Sonderbauverordnung nicht angewendet haben. Sonderbauverordnung steht zum Beispiel, ich muss vorher durchsagen, auf Band sprechen, damit ich das nicht mit zittriger Stimme mache und die Panik erhöhe. Hat es nicht gegeben. So, da unten hat es keine Notausgänge auf der Rampe gegeben, müsste es aber geben. Da kann ich so viel am Computer simulieren, wie ich will. An dieser Stelle, bis ich dann mal oben das nächste Hindernis mit den querfahrenden Floats habe, komme ich rechts und links nicht anders weg. Und genauso haben die Leute es gemacht, dass ich anfange zu klettern. Auf den Container, auf den Lichtmast, auf die Treppe. Und woran liegt das, dass ich einen Teil des Veranstaltungsgelände ohne jedweden Notausgang zwischen zwei Betonmauern habe? So, und jetzt haben wir gesehen, da sind Tote und es scheint immer noch so, wir haben ja den Dezernent aus dem Bauministerium da gehabt, der das ebenfalls seit, was weiß ich, 20 Jahren macht.
Ja.
Und keiner sieht irgendwie einen Bedarf, das irgendwie anders zu regeln. So ein bisschen kritischer ist man schon. Jetzt unter das Sicherheitskonzept würde nach der Love Parade keiner mehr, muss man jetzt seine Unterschrift drunter setzen und nicht einfach nur abnicken. Das würde höchstwahrscheinlich so schnell keiner mehr machen, mit seinem eigenen Namen sagen, wird schon nichts schief gehen.
Hm.
Aber dass diese grundlegende Verordnung nicht stärker in die Kritik kommt, auch von den Leuten, die sie angewendet haben, die sie ja in- und auswendig können, kennen müssten, das ist, ja, kann man von so einem Prozess nicht verlangen, kann man auch nicht von Ex-Angeklagten verlangen, aber bleibt ein gigantisches Manko, weswegen wir es hier deutlich ausgesprochen haben.
Ja, ja, interessant ist, es gibt jetzt, wir haben übrigens heute Prozesstag 162 gehabt, ne? So nur für die Orientierung. Es ist just, ereilte mich gestern eine Pressemitteilung der Stadt Düsseldorf, oder vorgestern war es schon, und zwar haben die jetzt eine Software gekauft von einem Düsseldorfer Startup, die Großveranstaltungen plant. Und die Frage, die mir sofort kam, war, alles gut und schön, also ist alles so transparent und man, jeder kann drauf zugreifen und jeder kann reingucken, bis hin zur Kostenplanung macht das Ding alles. Und meine erste Reaktion war, ja, aber Duisburg, die Love Parade, hätte das Ding auch nicht verhindert. Weil es lag nicht daran, dass es nicht sozusagen in allen Bereichen akribisch ausgeplant war. So, daran lag es nicht.
Und hier zum Beispiel beim Bauamt ein ganz kleiner Aspekt. Also wichtig ist ja Kooperation. Dazu hat die Stadt Duisburg einen Vorläufer dieser jetzt in Düsseldorf gekauften Software durchaus eingesetzt. Das Programm heißt SharePoint. Da kann jeder sozusagen die wichtigen Dokumente, die in seinem Bereich anfallen, erstmal online stellen und jeder andere mit einer Zugangsberechtigung kann sich dann alles durchgucken.
Ja.
Was hat das Bauamt dazu gesagt? Ich hatte auch einen SharePoint-Zugang.
Haben Aber Sie ich da, hab reingeguckt? Da nie reingeguckt?
Nö. Warum nicht? Ja, da stand nichts über meinen Bereich drin. Da habe ich mir nichts von versprochen. Ja, was da vielleicht drin stand, war, welche Schnittstelle zwischen Ihrem Bereich und dem nächsten Bereich als Schnittstelle nicht funktionierte, sondern ein großes Zuständigkeitsloch ergab.
Mhm.
So, natürlich muss ich bei all dieser Transparenz das dann auch vernetzen und dazu brauche ich wahrscheinlich eine Person als Gesamtkoordinator.
Richtig.
Und der einzige Gesamtkoordinator, der da war, war eigentlich Rechtsdezernent Rabe. Und der hat auch immer gefragt, hat einer Bedenken, jedenfalls zum Schluss, also das, aber aus seinem individuellen Bereich hatte keiner Bedenken und wir hatten generell eine Kultur, die hieß, misch dich mal nicht in meinen Bereich, ja. Halt dich da mal raus, gleich dein Ding, flaum mich nicht blöd an, ich hätte was nicht gemacht, kümmere dich um deinen eigenen Dreck.
Hände hoch, habe ich nichts mit zu tun.
Und
nicht unser Beritt, nicht unsere Baustelle.
Genau.
Und dürfen wir gar nicht.
Wenn jetzt jeder noch in seinem eigenen Ding mal sagen würde, aber Bauchschmerzen habe ich hier und hier, nicht unbedingt bei dir, aber selbst 9 Jahre später haben wir von den Leuten, die nah dran waren, nicht furchtbar viel gehört. Wir grübeln immer Tag und Nacht, aber außer einer falschen Polizeikette war das alles dermaßen gut. Theoretisch hätte das alles gar nicht passieren dürfen. Das ist der Stand 9,5 Jahre später. So ist es. Und insofern haben wir uns ja alle ein bisschen was davon versprochen, dass jetzt Ex-Angeklagte die Wahrheit sagen müssen. Aber man kann natürlich auch nicht verlangen, dass sie zu Erkenntnissen kommen, die, nachdem man ihnen jetzt ihre weitestgehende Unschuld bescheinigt hat, sagen, war doch nicht so prall, was wir gemacht haben. Oder die Verordnung, unter der wir, also das finde ich, kann ich mit einer gewissen Zivilcourage, also falls hier einer mithört, auch nach der Rente kann man noch einiges zum Besten geben. Wir sind für jedes vertrauliche Gespräch offen. Ich warte auf den ersten, der sagt, ich war dabei und ich hatte damals gar keine Bauchschmerzen, aber im Nachhinein finde ich das dringend für regelungsbedürftig, damit das nicht nochmal passiert.
Tja, wir hoffen, dass wir gehört werden, ja? Und nicht einfach in die...
Ja, wir sehen auch anhand von Statistiken und wir bekommen auch ganz kleine Feedbacks schon mal, dass wir gehört werden. Wir sind sicherlich ein Minderheitenprogramm. Aber wen interessiert, der kommt eigentlich an dem Denkprozess und Prozess nicht vorbei.
Außerdem hat es so einen schönen Titel, finde ich. So mit dem Denkprozess zum Prozess. Ja, wir haben jetzt heute noch eine, weiß ich nicht, gibt es dazu noch was andersrum? Wir haben jetzt für mein Empfinden sozusagen das, was wir von den letzten Zeugen gehört haben, mehr oder weniger in einem Bausch und Bogen abgehandelt. Gibt es da irgendwelche Details, die dir noch wichtig sind, was wir gehört haben, irgendwelche Erkenntnisse oder irgendwelche Sachen, wo du sagst, das müssten wir noch mal zumindest erzählen?
Bestimmte Dinge der Sonderbauverordnung sind nicht angewandt worden. Wir wissen nach wie vor nicht, wer dem Trafko-Büro mit der Entfluchtungsanalyse eigentlich gesagt hat, wie er wo was entfluchten soll und warum. Also die haben eben quasi oben entfluchtet, hinter der Trakstrecke. Und da habe ich immer bis zur Autobahn und bis zur Bahn relativ viel Platz, dann mache ich die Gitter auf, da habe ich immer einen Notausgänge und dann stehen die ganzen Leute, ist das ja auch real passiert, stehen ein bisschen orientierungslos zwischen Veranstaltungsgelände und Bahnstrecke einerseits oder gesperrter Autobahn andererseits rum. Warum nicht dem gleichen Büro Trafko die Aufgabe gestellt worden, wollen sie sich vielleicht mal da unten an der Rampe probieren, wie sie da die Leute rauskriegen? Und das Ergebnis wäre gewesen, die bekommen wir da leider gar nicht raus. Also so ein bisschen ahnt man schon, warum das da oben ist, weil ich da oben die Leute rauskriege. Warum man dann nicht gleichzeitig ahnt, dass ich das da unten nicht gewählt habe, weil da die Leute nicht rauskommen und von da ist eigentlich nicht weit, wenn diese super Idee, da gibt es nie einen Stau.
Wie Sie darauf gekommen sind, das
ja,
ist mir
da,
ein völliges Rätsel.
Also 50 Meter weiter kreuzt der Rosenmontagszug in Gestalt der Tragstrecke. Und dass jetzt irgendeiner meint, man könnte beim Rosenmontagszug irgendwie ständig könnten die Zuschauer da auf die andere Seite vom Zugweg kommen, einfach völliger Blödsinn. Also jeder, und wir sind hier in der rheinischen Karnevalsgegend, auch Duisburg hat nicht ganz so einen großen wie Düsseldorf und Köln, aber kein Mensch meint das. So, da kommen die Leute an, dann kommen diese, so, wenn man wenigstens sagt, pass mal auf Leute, ihr könnt hier gerne eine Love Parade machen, aber Floatstrecke ist diesmal nicht. Ja, ich verstehe, das gehört immer dazu, aber alles bisher war auch in größeren Städten und hier haben wir nur ein Güterbahnhofsgelände. Das geht einfach nicht. Wir kommen da nicht rein, wenn ihnen ständig so ein dummer Floatwagen in die Quere kommt. Dann bleiben die alle stehen.
Ja.
Ah ja, und dann, ja, ein paar Meter weiter unten kommen die dann auch rechts und links nicht mehr weg. Da stehen sie auf der Rampe. Ah, was machen sie dann? Ja, dann klettern sie Container hoch, dann klettern sie Lichtmasten hoch und dann steht da noch irgendeine doofe Treppe und da drängeln alle hin und dann sind 21 Leute tot. Ich finde es nicht so schwer, wenn ich schon mal öfter Menschenmassen von rechts nach links habe gehen sehen, und das muss ich ja auch in großen Stadien hallen, und das finde ich ist alles übertragbar, auch wenn da kein Dach drüber ist. Da gibt es Gänge, die haben eine bestimmte Breite, da gibt es Zuschauermengen, die wollen auf bestimmte Tribünen und die müssen da durch. Also,
und in einem Stadion sind nicht so viele Leute.
Man muss vielleicht noch eins sagen, sehr interessant, aber vielleicht auch für die Chronistenpflicht ganz wichtig. Wir haben von den Beteiligten an der Love Parade-Katastrophe die erste Versetzung. Die bisherige Chefin des Bauamtes leitet jetzt das Katasteramt. Das heißt, wir haben ja den zweiten Nachfolger von dem Baudezernent, der hier auch zu den Angeklagten gehörten. Das ist ein früherer Kollege, der hier das Stadtplanungsamt in Duisburg geleitet hat, dann Dezernent in Krefeld war, kommt jetzt zurück. Und nun ist unsere Ex-Angeklagte nicht mehr die Vorgesetzte aller Leute im Bau. Ich will gar nicht sagen, ob das mit irgendwas zusammenhängt, aber was ich sagen kann, außer dem Ausschalten des Baudezernenten kurz danach, ich glaube 2011 oder 12, ist das die erste Person, die nicht mehr genau das Gleiche tut, wie sie es zur Love Parade tat. Und immerhin, vielleicht hat es irgendeinen Grund, wird man uns wahrscheinlich nicht erzählen, welchen Grund das hat, aber man kann das auch nicht übersehen, dass kurz nach ihrer Aussage und nach 15 Jahren auf dem Posten sie das Amt wechselt.
Na, vielleicht wollte sie auch nicht mehr.
Kann auch sein. Ja, und es muss ja, also ist ja für jeden nicht schlecht zu sagen, hören Sie mal, mir ist gerade das passiert und ich habe im Fernsehen gesehen, wozu das führen kann, geben Sie mir mal irgendeine andere Aufgabe. Finde ich völlig legitim. Man muss, wenn man auch nur die geringsten Zweifel hat, dann irgendwann muss man das nicht irgendwie weitermachen.
Und ich meine, vorher wäre es nicht gegangen, weil das wäre
wie hätte vielleicht ausgesehen wie ein Schuldanerkenntnis.
Also insofern kann ich das aber aus der Verteidigerperspektive bzw. aus der persönlichen Perspektive durchaus verstehen.
Selbst induziert war.
Ja, jetzt haben wir ein paar Zeugen vor der Brust sozusagen, die jetzt noch in den nächsten Wochen und Monaten kommen.
Ja, Herr Vorsitzender Richter-Plein hat das heute ganz schön zusammengefasst. Wir haben noch Zeugen terminiert bis so erstes Drittel März oder Mitte März. Und im Wesentlichen sind das Leute aus dem Security-Bereich. Das sind Leute, die entweder auch aus dem Bereich der Feuerwehr, also zum Beispiel der Kollege wird kommen, der immer diesen sogenannten Masterplan fortgeschrieben hat, dass er immer jedem über SharePoint zur Verfügung stand, wenn er ihn dann angeguckt hat. Und dann kommt noch ein früherer Feuerwehrchef, den wir schon bei Bettina Böttinger in der Talkshow bewundern durften als Zeuge. Und dann kommen viele Leute, zum Beispiel der Assistent vom Crowdmanager, also so zweite Reihe Security. Ich stand an der Vereinzelungsanlage und habe das so und so erlebt. Ja, ist ganz spannend, aber man antizipiert jetzt nicht unbedingt die Sensation mit irgendeinem. Also wo ich mich noch drauf freue, sind die beiden Polizeibeamten, die sind, glaube ich, auch terminiert.
Freuen ist auch ein komischer Begriff.
Ja, weil ich mir da Erkenntnis, also weil ich mir da irgendwas Neues erwarte. Ja. Also die ganze Geschichte, eigentlich steht im Brandschutzgutachten eine Warnzentrale für die Polizei. Da sind zwei professionelle Sprecher abgestellt, aber irgendwie landen die gar nicht am Veranstaltungsgelände, wo es möglicherweise auch ihre Mikrofone nicht gibt, sondern sie landen irgendwie im Horsthochhaus und einer unserer Angeklagten, unser Gesamtleiter, sagt, nö, die können gar keine Durchsagen machen. So, das finde ich schon.
Dürfen wir gespannt sein, ja, ob er das auch so schildert
dürfen dann. Dürfen wir gespannt sein. Ich finde auch nach wie vor die gesamte Frage, muss man vielleicht auch noch erzählen, dass wir am Ende der letzten Woche hat uns die Verteidigung vom technischen Leiter so ein Video gezeigt. Das kann man auch im Internet ganz gut finden. Das ist eine Pressekonferenz auf dem Gelände zwei Tage vorher. Und da spricht ein Sprecher von Pool. Das ist die große Firma, die quasi fast Marktführer ist bei so Public Viewing of Events und ähnliches, erklärt uns die Tatsache, dass die Lautsprecheranlage sozusagen das Metallica mit der Hälfte dieser Anlage auf Deutschland-Tournee gegangen ist und dass irgendwas anderes 60.000 Leute beim Public Viewing glücklich gemacht. Also da wird so richtig geklotzt und der Motto, hier haben wir Technik mit Glasfaser verlegt.
Technik, die begeistert. Ja.
Und so weiter. Und ein bisschen hat die Verteidigung vom technischen Leiter das, glaube ich, eingeführt. So klang das ein bisschen, um zu sagen, wow, das war so eine Wummsanlage, da konnten sie jeden auf dem Gelände mit erreichen. Stimmt nicht, weil sie strahlte immer noch nach vorne ab und außerdem machte jeder einzelne Float auch noch Krach und es gab auch noch eine Südbühne, die machte auch noch mal einen anderen Krach. Also stimmt schon nicht ganz von der Einführung. Aber das ist so ein bisschen das, wo man sagen muss, wo bleibt das Niveau der Verhandlung? Jeder bringt da mal was ein, dem Zeuge fällt was nicht ein und mal gucken jetzt bei den Securities. Und dann gibt es aber was Interessantes und das spätestens da bekommt man dann wieder, falls die Lust inzwischen etwas erlahmen sollte bei jedem einzelnen Zeugen. Ab März werden wir dann tatsächlich den Gutachter, Herrn Professor Gerlach, und das über mehrere Tage. Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich der Mann, der sich am tiefsten jetzt nochmal von der anderen Seite als wir beobachten, nämlich mit einem technischen Know-how eingearbeitet hat, und wo wir uns dann wirklich von dessen Expertise nochmal einiges Vertiefendes erwarten dürfen.
Es kam dann heute auch nochmal eine Pressemitteilung vom Landgericht mit eben diesem Hinweis, dass der Gutachter gehört würde über mehrere Tage, aber eben auch noch einem weiteren Hinweis, nämlich der bezieht sich auf die Verjährung. Und zwar, ja, in Sachen fahrlässige Tötung durchaus ist Ende Juli Schluss, aber das heißt nichts für die fahrlässige Körperverletzung, namentlich die psychischen Belastungen, die dadurch entstanden sind bei den Verletzten. Und da ist eben relevant, so hat es der Pressesprecher des Landgerichts ausgeführt in dieser Pressemitteilung, wann eben diese psychischen Belastungsstörungen, Folgen und so weiter auftraten. Ja. Diagnostiziert wurden. Und Das kann durchaus noch Jahre später sein. Also theoretisch können wir auch noch irgendwie 10 Jahre nicht, weil das ist jetzt ja so lange dann noch nicht her. Aber theoretisch können wir noch 5 Jahre weiter prozessieren.
Das haben wir zwischendurch, ich glaube sogar von einem medizinischen oder psychiatrischen Gutachter schon mal gehört. Wir sagen ja immer so leicht die Abkürzung PTBS. Also das steht für posttraumatische Belastungsstörung, aber man betont dann immer auch posttraumatisch auf der zweiten Silbe, aber die erste Silbe heißt Post und Post heißt bekanntlich deutlich nach dem Trauma tritt es auf und wenn das Trauma am 24. Juli induziert wurde, kann es eben durchaus sein, dass ich die Auswirkungen einer PTBS wieder schnell, einer posttraumatischen Belastungsstörung, erst einige Monate später habe. Und so der Richter heute, müsste die Kammer sehr ernsthaft darüber nachdenken und möglicherweise auch einige Nebenkläger daraufhin begutachten lassen, was das für die Verjährung nicht dieses Tötungsvorwurf ist, das ist klar, Tod ist Tod, aber wenn diese Postgeschichte erst ein halbes Jahr später, ein Jahr später, 2 Jahre später auftaucht, könnte das heißen, ist alles noch ein bisschen im Konjunktiv, klar, dass noch länger nicht Schluss ist.
Es ist natürlich auch die Frage, kann man, also gut, theoretisch müssten sie dann immer weiter den Prozess führen, aber das ist natürlich dann auch irgendwann eine Abwägungsfrage zu sagen, irgendwie können wir noch was tun, damit wir Erkenntnisse für ein mögliches Urteil gewinnen? Oder haben wir das alles durchexerziert jetzt? Haben wir alles gehört, haben wir alles gesehen, haben wir alles gemacht? So. Ja. Also insofern ist dann...
Ja, die Kammer hat es zu überlegen gegeben, die Kammer hat es noch nicht entschieden. Naturgemäß werden jetzt Vertreter von Nebenklägern darin für ihre Mandanten möglicherweise einen wichtigen Aspekt sehen und Verteidiger würden für ihre Mandanten darin eine weitere Belastung sehen und insofern wird es jetzt Stellungnahmen geben und irgendwann, spätestens wenn wir uns diesem für die Tötungsdelikte absoluten Verjährungstermin Ende Juli nähern, wird sich die Kammer dazu äußern, weil sie wird entweder weiter verhandeln und einige Nebenkläger rausschmeißen oder sie wird es nicht tun und dann wird sie es begründen müssen. Sie hat sozusagen das Problem erkannt. Und es könnte ihr natürlich nichts Blöderes passieren, als dass sie diese Problematik übersehen hätte. Und dann hat sie das Verfahren mal komplett zugemacht. Und jetzt gibt es irgendeinen Schriftsatz von irgendeinem Nebenkläger, der das gemerkt hat und sagt, war verkehrt, dass sie zugemacht haben. War nicht rechtmäßig. Ich mache sie jetzt mal schadenersatzpflichtig für die mir entgangenen Ansprüche für meine posttraumatische Belastungsstörung. Wir haben ja jetzt noch ungefähr was? Knapp 9 Monate. Bis.
Ja, nicht ganz.
8,5 bis Anfang August haben wir terminiert.
Ja.
Ne?
Richtig.
So, und.
Tatsächlich. Ja, bis Mitte August tatsächlich. Bis zum 11. oder so. Ich glaube, 11. wäre der bislang letzte Termin.
Ja, die absolute Verjährung tritt, glaube ich, so 3-4 Tage nach dem Ereignis auf, weil da die letzte Person gestorben ist, immer für die fahrlässige Tötung. Und das muss man einfach mal gucken. Also das hat dann sicherlich für einige Nebenkläger auch weitreichende Auswirkungen, nämlich sie müssten sich medizinisch begutachten lassen, weil das Gericht kann ja nun diese Frage, wann ist die posttraumatische Belastungsstörung denn aufgetreten, erstmalig, die kann ja weder der Betroffene selber noch seine Rechtsvertreter noch die Kammer aus dem Ärmel schütteln, sondern da ist ein ausführliches psychiatrisches Gutachten fällig und insofern ist jetzt jeder gebeten, mal mit seinen Mandanten zu reden, ob diese Begutachtung ihnen möglich erscheint.
Ja.
Und das, da muss man einfach mal gucken, was da so einläuft an Reaktionen.
Wir dürfen jedenfalls gespannt bleiben. Erstmal geht es aber noch kommende Woche weiter.
Ja, es kommt auch noch ein ganz interessanter Einzelzeuge. Da haben wir einen Termin, ich glaube, am 10. oder irgendwie sowas, Dezember. Da haben wir nur einen Tag, einen Dienstag, weil der vorgezogen worden ist. Der war ursprünglich im Januar.
Stimmt, ja. Der war ursprünglich für den ersten Termin.
Wer das Foto von sich hat, von dieser unsäglichen Pressekonferenz im Ratssaal, da sieht man immer so eine erste Reihe sitzen. Und hinter einigen Leuten steht immer noch einer. Ein Mensch, kann man ruhig mal sagen, auch mit Namen, der hat eine Wasserschutzpolizei-Uniform an, der heißt Ramon van der Maat. Und der war damals der Pressesprecher der Polizei. Der steht hinter, ich glaube, er ist inzwischen in Rente.
Ja, das kann sein, stimmt. Ich habe ihn lange nicht mehr
gesehen,
gehört.
In Rente, das Ramon van der Maat. Und insofern hat jeder, hinter Herrn Sauerland steht jemand, der macht heute bei der Stadt Duisburg was ganz anderes. Und die Person, die da kommt, ist die Person, die hinter Herrn Schaller steht, auf diesem ikonischen Foto von der Pressekonferenz. Und den Namen sagen wir jetzt nicht, aber er war sozusagen damals auch schon über einige Jahre der Pressechef, sowohl von McFitt als auch von Lopavent. Und was auch noch interessant ist, er hat am Montag nach den Ereignissen, wie man bei uns sagt, die Protten geschmissen. Also sozusagen das Unternehmen verlassen, unter was für Konditionen auch immer, das wird er uns wahrscheinlich noch erzählen, und hat nicht mehr weiter mitarbeiten wollen, was für Herrn Schaller ein dickes Problem war, seinen Pressechef zu verlieren.
Ja, der auch mit seinem Gesicht sozusagen für die Love Parade auch immer stand, neben ihm.
Er hat sicherlich, Herr Schaller, in diesen Tagen hat das große Problem gehabt, das wissen wir schon von seinem Ex-Angeklagten Kreativdirektor, den hätte er gerne, gerade jetzt, wo der Pressechef ging, er hätte gerne nicht ganz alleine für das Unternehmen stehen wollen. Und da ist so ein Pressesprecher, den man immer mal vorschicken kann, nicht das Dümmste. Und das hat nachher auch viel Geld gekostet, weil man dann Krisen-PR-Firmen und was weiß ich was.
Ja, es war aber auch angebracht. Also das war von diesem Pressemenschen war das durchaus schlau zu sagen, das kann ich nicht.
Ja, man darf jetzt mal interessant sein, wie er das jetzt genau begründet. Und insofern, auch wenn man dann nur für den einen Tag...
Er hat ja wohl auch
Tag,
noch dafür gesorgt, ne?
Er hat durchaus ein paar Weichen in Richtung Krisen-PR und so.
Kriegt.
Aber er war, also das weiß ich zufällig und den Rest wird er uns erzählen. Er war gerade Vater geworden, kurz vorher. Und also offensichtlich, obwohl er bestimmt nicht schlecht bezahlt war in dieser Rolle da, hat er diese Krisen-PR für Lopavent und Herrn Schaller nicht machen wollen.
Vielleicht kann das auch nicht. Also es ist Krisen-PR ist ja tatsächlich nochmal was völlig anderes als reguläre Pressearbeit. Ja. Und insofern gibt es da aus gutem Grund Spezialisten für. Und wenn er das eingestielt hat, weil er es selber nicht kann, dann wurde es zwar teurer für Schaller, aber dann hat er eigentlich das gemacht, was er tun sollte, nämlich die Firma, für die er gearbeitet hat, beschützt. So.
Ja, das sind die interessanten Zeugen der nächsten Zeit und dann kriegen wir so eine kleine Pause zum Jahresende und dann, wie gesagt, kommt noch eine Menge Leute, die Ordner waren an verschiedensten Stellen. Und dann
ja, wobei die Ordner ja auch viele, viele Rollen, also einen großen Platz und eine große Rolle eingenommen haben in diesem ganzen Prozess bisher. Mhm. Die legendären Pusher, die mal da waren, mal nicht da waren, was auch immer. Also insofern finde ich diese Ordnerperspektive, wenn wir denn jetzt jemanden davon haben, der eben tatsächlich als sogenannter Pusher eingesetzt war, jedenfalls auf der Rampe irgendwie unterwegs war, fände ich das schon spannend, mir das anzuhören, was denn da so die erklärte Aufgabe war, was sich wie realisieren ließ. Das ist jetzt kein tagfüllender Krimi oder so, aber nichtsdestotrotz ist es tatsächlich ein Baustein, der uns bislang auch fehlt, weil von den Leuten, die da auf der Rampe waren, haben wir bislang Polizisten und den Crowdmanager, also Leute, die was zu sagen hatten, irgendwie erlebt, aber nicht jemand, der da eben dachte, okay, er macht jetzt mal eben den Ordnerdienst.
Wen wir noch erleben, sind die beiden Chefs an den Vereinzelungsanlagen unterhalb des Crowd Managers, die waren noch da.
Ja, aber sie haben eine andere Geschichte.
Aber wir haben eine Menge von Ordnern auch noch nicht erlebt. Insofern ist das schon auch ein richtiger Punkt, den man nicht einfach auslassen kann. Und der kommt eben jetzt.